Herzlich willkommen zur Episode 107. Und wir haben wieder ein unglaublich wahnsinnig spannendes Thema mitgebracht. Super Communicators, wie man die geheime Sprache zwischenmenschlicher Beziehungen entschlüsselt. Und wir werden ganz tief in diese Geheimnisse einsteigen. Geschrieben hat es der Charles Duhigg. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Und es ist auch ganz aktuell, tatsächlich 2024, sowohl die englische Fassung als auch die deutsche erschienen. Und ich habe mir wieder eine meiner Lieblingsleseoptimistinnen für dieses tolle Kommunikationsthema geholt, die Friederike Galland. Ihr kennt sie schon. 7 Bücher, glaube ich, haben wir inzwischen besprochen, oder? Also toll, schön, dass du da bist, Friederike. Ich freue mich.
Danke, dass ich wiederkommen darf. Mir macht es immer eine solche Freude und ich lese die Bücher intensiver. Es ist also ein absolutes Win-Win für mich. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Du hast diesmal das Buch auf Englisch gelesen und ich auf Deutsch. Also insofern gucken wir mal, manche Begrifflichkeiten, ob wir die übereinander bringen. Denke
Genau.
aber schon. Und ich fand es dann ja schon pfiffig, als ich die Einleitung gelesen habe, weil er hat gestartet mit dem FBI und seinem Negotiation-Team für diese Geiselnahmen, wo wir ja schon das Never Split the Difference gelesen haben. Ebenfalls eine tolle Empfehlung an der Stelle. Gehen wir doch mal gleich rein ins Buch, Friederike. Das Thema Kommunikation ist ja dein Haus und Hof und Herz und Seelenthema. Wo sagst du schon mal gleich zu Beginn, was war so ein Highlight für dich, wo du sagst, warum dieses Buch toll zu lesen ist?
Also tatsächlich sage ich jetzt was, was vom Thema komplett abweicht. Es ist grandios zu sehen, wie dieser Autor Storytelling benutzt, um das Thema vorwärts zu treiben. Er hat aus meiner Sicht exzellente, gut merkbare Beispiele gefunden, die ungeheuer eindrucksvoll schildern, was passiert, wenn man wirklich gut kommuniziert, wenn man weiß, was man tut, im Gegensatz zu, man macht das irgendwie. Also dieses Storytelling von ihm ist gut und ich habe eine Metapher für das Buch. Für mich ist es so, wir denken immer Gespräche, das ist wie Spazierengehen im Park mit, du weißt, vorgeformten Wegen, die auch noch gehakt und gefegt sind. Kommunikation ist heute ganz anders. In diversen Teams mit all den Anforderungen, mit den technischen und sonstigen Schwierigkeiten, das ist eher wie ein Cross-Country-Rennen. Und wir sind darauf eigentlich gar nicht vorbereitet, weil wir eben immer noch denken, wir sind im Park auf diesem glatten Weg. Und dieses Buch macht aus Cross-Country jetzt keinen glatten Weg, aber es lässt uns genauso gute Resultate erzielen und es genauso ungefährlich werden wie das Spazierengehen im Park. Und deshalb bin ich absoluter Buchfan. Lohnt sich total.
Sehr schön. Das Bild finde ich unglaublich passend. Das passt auch zu dem Zitat, das ich mir notiert habe, ganz am Anfang. Es soll George Bernard Shaw gesagt haben, dem schreibt man ja viele solche Zitate zu, liebe ich sowieso. Aber das passt ganz gut, weil der sagt nämlich, das größte Problem an der Kommunikation ist die Illusion, dass sie stattgefunden hat.
Ja.
Insofern ist dieser Einstieg mit dem Bild von dem schönen Parkweg im Unterschied zum Cross Country sehr gelungen. Danke dafür. Und ich sehe es auch so, also der Aufbau des Buches macht auch so viel Spaß und Freude, weil es immer eine schöne Einleitung gibt. Dann kommen diese wirklich plakativen, eingängigen Beispiele. Und er macht immer ja eine Kapitelzusammenfassung nochmal mit all den Tipps, damit man die so vom Merkcharakter her nochmal reflektieren kann. Und das macht das Buch auch zum wirklich so einem wertvollen Begleiter, wenn man sich mit seiner eigenen Kommunikation auseinandersetzt.
Ja, es lohnt sich total, dieses Buch zu lesen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gibt dieses Beispiel, es ist so ein Investorenkongress und der Hedgefondsmanager, nein, der Professor, der extra eingeladen wird, um den Hedgefondsmanagern beizubringen, bessere Gespräche zu führen, schickt sie mit 3 Fragen raus. Und ich habe das inzwischen 3-mal bei meinen Seminaren ausprobiert. Das sind wirklich super Konnektorfragen, wo die Leute danach in der Lage sind, ganz vertrauensvoll, ganz eng, sehr offen miteinander zu reden und zu arbeiten. Beim letzten Mal sind die statt der geplanten 15 Minuten nach 30 rausgekommen, weil sie es zu dritt gemacht haben, hatten aber alle ein so engelhaftes Lächeln auf ihren Gesichtern, so rote Wangen und diese glänzenden Augen, dass ich wusste, die werden einander wunderbares Feedback geben und es wird alles laufen. Und das sind so die Sachen, die man lernen kann in diesem Buch. Es ist unglaublich viel Futter für jemanden drin, der spezielle Problemfälle hat und nach einer Lösung sucht. Die wird man, wenn man mit wachen Augen liest, finden. Da geht kein Weg dran vorbei. Es ist wirklich richtig schön.
Ja,
Absolut ertragreich.
genau. Und das ist auch das Schöne, also allein die Überschrift von diesem Kapitel heißt ja die gefühligen Hedgefondsmanager. Ein Widerspruch in sich, denkt man ja in dem Moment. Und umso großartiger finde ich es, dass du es schon ausprobiert hast, weil ich habe mich an ein paar Stellen dann auch ertappt gefühlt. Ich bin ja auch so, der dann sofort sagt, ja, das mache ich im nächsten Workshop. Aber an ein paar Stellen sagt er dann, keine gute Idee. Soll man vielleicht doch mal die Finger lassen, nicht gleich dieses Fast Friends Protokoll durchzuexerzieren. Können wir gleich noch im Detail drüber reden. Aber umso spannender dann mit deinen Erfahrungen zu verknüpfen. Wo ich, also es sind natürlich, wenn man sich, wir beschäftigen uns ja beide sehr gerne und intensiv mit dem Thema Kommunikation. Es tauchen natürlich viele Sachen auf, wo man sagt, ja, habe ich schon gelesen, gehört, praktizieren. Auch ganz wunderbar. Durch die Beispiele wird es dann aber auch einfach immer noch mal so, ah ja, stimmt, genau, da arbeiten wir dran. Was ich aber so richtig gut finde, und das ist für mich Game Changer, ist immer so ein überdrüber Wort, aber doch, wo ich sage, das wirft für mich nochmal einen ganz neuen Blick auf Kommunikation, ist tatsächlich diese drei Fragen, diese drei Gesprächstypen.
Absolut.
Sich zu überlegen, damit steigt er auch ein und jeder Gesprächstyp wird dann im Detail ja ausführlich behandelt. Aber allein diese Erkenntnis finde ich so unfassbar wichtig, immer zu gucken. Und zwar schreibt er ja, in jedem Gespräch, das wir führen, tauchen auch alle drei Typen durchaus mal auf. Also es ist jetzt nicht eindeutig zu trennen, heute reden wir so, morgen so. Aber das sich klar zu machen und das würde ich gerne mal jetzt mit dir so in der Folge ein bisschen rauskitzeln, was es bedeutet, in welchem der Typen man sich jetzt befindet. Hast du sie parat? Kannst du sie gleich mal für
Ob ich sie
uns?
schon kann, weiß ich nicht, aber ich habe sie mir natürlich aufgeschrieben. Das ist das Praktische. Er nennt das auch Logistics. Dann das Emotionale und dann das Social Identities. Wer sind wir? Und da habe ich mich zum Beispiel extrem ertappt gefühlt. Ich bin ja Ex-Politikerin und immer wenn auf Politiker geschimpft wird, dann passiert genau das, was er beschreibt. Dann springe ich total an, bin absolut getriggert, höre nur noch das und muss schwer an mich halten, mit der Person überhaupt noch zu kommunizieren, weil ich ja festgestellt habe, dass sie nicht satisfaktionsfähig sind, ne? Weil sie ja Blödsinn erzählen und gegen mich sind. Ganz, ganz bescheuert. Ich finde diese drei Typen super. Das ist wirklich ein Gamechanger, sich klar zu machen, worum geht's hier eigentlich gerade? Was verhandeln wir hier eigentlich gerade? Und dann aber auch zu merken, dass der Rest nicht vernachlässigt werden darf. Es gibt halt nicht ein Gespräch, was nur das eine hat, sondern es spielen immer die anderen auch mit rein. Aber sich klar zu machen, was ist es jetzt hauptsächlich? Das ist ungeheuer wertvoll, weil man nämlich auch anderen Sachen eher loslassen kann. Weil man dann auch stärker fokussiert ist auf das Gesprächsziel. Auch das sagt er ja sehr deutlich. Man soll sich vorher überlegen, worum geht es jetzt gleich? Wo will ich eigentlich hin? Als Rhetoriktrainerin sage ich laufen. Vorbereitung ist das Ding. Deshalb ist es schön, das zu hören. Aber es ist das Einzige, wie es funktionieren kann. Denn dann wird er ja doch ein bisschen detaillierter.
Genau. Und um das nochmal aufzugreifen, also ich fand das sehr gut. Er fängt da ja auch an mit, früher hat man bei Verhandlungen immer, also gerade, so also muss man auch sagen, in unserem deutschen oder europäischen Kulturkreis ist ja Verhandlung, böse, böse, ne? Da will einer mir was abknapfen von meinem Kuchen. Und das basiert ja auf dem Harvard-Konzept, das es schon seit den 80ern gibt, das Verhandeln, oder? Ist es
Ja,
später?
das habe ich mir schon das Neue, genau, seit den 80ern, ja.
Ja, genau. Dass es nicht darum geht, einer gewinnt, der andere verliert, sondern
Genau.
dass es darum geht, wie finden wir eine Gemeinsamkeit, dass beide Interessen berücksichtigt werden.
Ja, vor
Und
allen Dingen, wie vergrößern wir den Kuchen? Früher hat man immer gedacht, entweder der eine oder der andere kriegt den Kuchen oder der andere 91%, der andere 10. Und Harvard sagt ganz klar, du weißt gar nicht, um welchen Kuchen es geht. Finde erst mal raus, was der Kuchen ist. Und dann stellt sich manchmal heraus, wie bei der berühmten Übung, der eine braucht die Schale, der andere den Saft. Also gibt es überhaupt keinen Konflikt, wenn es darum geht, den Weltmarkt von Orangen leer zu kaufen. Aber das muss man eben im Hinterkopf verankern. Und das ist tatsächlich der Wechsel, der damals stattfindet. Ja.
Genau. Und da finde ich, arbeitet es auch super gut heraus, auch sogar neurobiologisch.
Ja.
Er sagt, Ziel eines jeden Gesprächs ist es, Verbindung aufzubauen
Ja.
und sich das auf der Zunge zergehen zu lassen. Und da passen dann diese drei Gesprächstypen, nämlich es gibt die eine ist eben dieses, worum geht es hier wirklich? Also dieses ganz praktische, lösungsorientierte, wie treffen wir gemeinsam Entscheidungen? Das ist eine Art Gesprächstyp. Das zweite ist dann eben genau dieses Emotionale, die Frage, die dahinter steht, wie fühlen wir uns? Wie geht es uns? Und da fand ich das grandios, habe ich auch noch nie so gelesen und mir erarbeitet. Offene Frage ist nicht gleich gut, eine gute offene Frage. Ne? Also großartige Beispiele, kommen wir gleich drauf, wie wir in tiefe Gespräche kommen. Und dann dritte eben, und der dritte Punkt ist echt, wenn wir uns heute die politische Landschaft und auch die Diskussionslandschaft haben, so wertvoll ist es klar zu machen, wer sind wir? Also über Identitäten zu reden oder wie die mitschwingen und wie die unsere Gesprächskultur beeinflussen. Und da sich erstmal, also da geht es ja immer auch bei solchen Büchern um die eigene Reflexion und sich selber auch immer mal klar zu werden, wo ist denn der andere gerade und wo bin ich? Und reden wir über das Gleiche.
Ja,
Und
und wo gibt es Brücken, die wir gehen können?
da ist immer mein Lieblingspunkt. Also ich bin ja gerne auf der lösungsorientierten Gesprächsebene. Und das ist so ein Klassiker. Ich habe gute Freundinnen, dann erzählen die irgendwas aus der Arbeit und wie schrecklich das wieder war. Und das Erste, was ich mache, ist, hast du schon daran gedacht und das ausprobiert und jenes überlegt? Ne? Und irgendwie merke ich dann irgendwann, das Gespräch geht nicht wirklich weiter. Irgendwie macht die keinen glücklichen Eindruck damit.
Nein.
Dabei habe ich so tolle Ideen, wie sie
Ja.
dieses schreckliche Problem lösen kann, bis ich dann irgendwann drauf gekommen bin. Also er macht es ja auch als Vorschlag. Frag doch einfach am Anfang mal. Nämlich, hey, bevor du jetzt ins Detail gehst, was da alles passiert ist in der Arbeit, möchtest du eigentlich dazu einen Rat von mir oder einfach nur ein offenes Ohr? Und dann habe ich sehr oft gehört, ach, hör mir doch einfach nur zu.
Ich habe auch immer gedacht, das wäre nicht gut, aber venting the rage, also seinem Zorn Luft machen, ist tatsächlich eine Methode, um zu entspannen, um loslassen zu können. Und wenn das durch praktische Tipps behindert wird, dann werden A, die Tipps nicht aufgenommen und B, ist der Zorn noch nicht verflogen. Das heißt, du hast rein gar nichts erzielt. Das ist das typische Ding, Mann kommt nach Hause, Frau fragt, wie war's? Ja, war okay. Die möchte jetzt eine emotionale Verbindung, er möchte eigentlich nur seine Ruhe. Man muss sich wirklich klar machen, worum geht es uns gerade. Und wenn es nur Verbindung ist, dann reicht es vollkommen aus und ist sehr hilfreich, wenn man nur seinen Emotionen Luft macht.
Ja, und sich das auch nochmal klar zu machen, wie wichtig diese Verbindung ist. Er schreibt es auch, deswegen habe ich das mit dem Neurowissenschaftlern gesagt, tatsächlich, dass wenn Menschen auf einer Wellenlänge, sagt man ja auch so schön, sich befinden, dass dann Puls sich angleichen, Pupillen weiten. Und das finde ich witzig, das werde ich in irgendeinem Workshop mal ausprobieren. Gemeinsames Summen bringt dich auf eine Wellenlänge. Also
Das ist wie
allein
bei,
nur Summen, das finde ich so cool.
ja, das ist ja wie bei Jazzmusikern. Also das Schöne ist ja, sie können die Gehirnwellen zeigen. Ich glaube, den Hautwiderstand nennt er nicht, aber der ist auch dabei. Was ich da cool finde, ist, was er dadurch macht, ist, er nimmt all die Leser mit, die eigentlich das Ganze nicht glauben. Ne? Reden ist halt reden und tun ist was anderes. Aber er zeigt eben, dass wirklich auf der biologischen Ebene, auf der neuronalen Ebene, es zu Veränderungen kommt, wenn wir gut kommunizieren. Und dass es dann funktioniert, wenn wir eben wirklich in Übereinstimmung sind. Und es ist ja nicht nur, dass die Augen sich weiten. Nein, das passiert synchron. Das ist wirklich der Tanz, den wir aus der Körpersprache schon kennen, aber jetzt eben noch ein bis zwei Ebenen tiefer. Und das ist extrem beeindruckend und auch ermutigend, denn das heißt, ich kann sie erreichen.
Ja,
Ja, das ist super.
und das heißt ja, das ist dann das Übereinstimmungsprinzip, dass eben von der gleichen, also dass wir uns im gleichen Gesprächstyp befinden und damit unsere Interessenslagen gleich sind. Und auch, dass man guckt, dass sind wir dann schon in dem Bereich der emotionalen Gespräche, dass wir auch gucken, dass wir einen Energielevel mit dem anderen finden und den gleichen Stimmungslevel. Und das finde ich immer so schön. Also da bin ich ein Fan davon, nachdem ich jetzt ja bald mein 25-jähriges Hochzeitsjubiläum habe, ne? Also sehen wir auch. mag ich immer diese Paarbeispiele total gerne, wo eben auch herausgefunden wird, welche Paare gut miteinander auch streiten können und einfach lang zusammen sind und welche nicht. Und da hat er eben auch sehr schön das Beispiel eben drin. Also wenn das nächste Mal die Stimmung zu drohen kippt, dann soll man einfach mal genau die Frage stellen. Und das finde ich, worum geht's? Willst du über unsere Gefühle sprechen? Müssen wir gemeinsam eine Entscheidung treffen? Oder geht es um was anderes? Also auch dem anderen die Möglichkeit zu geben, zu sagen, hey, was wollen wir denn jetzt besprechen, bevor wir jetzt hier in irgendeinen Streit abkippen, den keiner von uns beiden ja will? Gucken wir doch mal, wo ist denn dann die Übereinstimmung, die wir jetzt brauchen, damit wir weiterreden können? Aber finde ich total schön.
Ja, also man kriegt Kontrolle. Man kann tatsächlich, wenn man dieses Ganze lernt und sich verinnerlicht, dann kann man Kontrolle zurückgewinnen. In Gesprächen, die häufig ja unkontrollierbar scheinen, ohne Erfolgsaussicht, einfach nur quälend. Ja.
Du hast es ja auch schon angesprochen, das finde ich auch nochmal ganz interessant oder einen guten Tipp an der Stelle. Gerade wenn man an so Meetings denkt, ne, wo man dann sich hinterher denkt, oh meine Güte, hat es das jetzt wirklich gebraucht? Es wurde wieder irgendwie vor sich hingelabert ohne Erkenntnis. Und da ist ein schöner Vorschlag, den er macht. Und da bin ich jetzt nochmal gespannt auf die Fragen, die du deinen Workshop-Teilnehmern da gestellt hast, wo er einfach sagt, schreib dir im Vorfeld den einen Satz auf, der dein Ziel formuliert für die Besprechung. Also was willst du eigentlich in dieser Besprechung erreichen? Das hat er ja bei diesen Hedgefonds-Managern gemacht. Überleg dir einen Satz, den du unterbringen willst. Das finde ich auch so einen schönen Gedanken. Selbst wenn man den nicht unterbringt, aber überleg dir einen Satz, den du da einfließen lassen willst. Und das mache ich eigentlich schon immer in meinen Strategie-Workshops. Da passt es auch, finde ich, nochmal ganz gut dazu. Sag am Anfang, was muss heute im Laufe des Tages passieren, damit du um 16 Uhr zufrieden rausgehst?
Ja.
Das ist eigentlich genau das, ne? Und das finde
Ja.
ich nochmal schön erklärt an der Stelle, eben wie wir hier Verbindung auch schaffen und unsere eigenen Erwartungen nochmal formulieren.
Ja, und damit dann auch sie handhabbar werden. Weil wenn ich mir nicht klar bin, was ich will, dann kann ich auch nicht damit umgehen, wenn ich unzufrieden bin, weil ich merke, es geht in eine andere Richtung, weil ich das gar nicht früh genug definieren kann, weil ich es nicht merke. Ich muss allerdings gestehen, die drei Fragen, die ich benutze, sind diese hammerharten Hedgefonds-Manager-Fragen, weil ich ja sicher gehen möchte, dass danach die Gruppe funktioniert und die ganz viel Nähe erleben. Die erste Frage, die ich stelle, geht schon ordentlich tief. Da frage ich, wann hast du das letzte Mal vor anderen geweint? Darüber spricht man normalerweise gar nicht und vor anderen, da ist auch immer klar, das ist schon ein bisschen heftiger. Wobei ich gestehen muss, ich weine lieber vor anderen als allein. Das bringt mir nichts. Die zweite Frage ist, wenn du an deine engere Familie oder Freunde denkst, wessen Tod würde dich am meisten betroffen machen? Und dann braucht es natürlich auch eine Frage, mit der man wieder aus diesem tiefen, dunklen Loch hochkommt. Die sollen ja danach wieder mit Freude miteinander arbeiten. So ist die dritte Frage ein bisschen anders. Die dritte Frage lautet tatsächlich, wofür würdest du nochmal alles aufgeben? Also was ist die Sache, für die du nochmal alles riskieren würdest, wo du nochmal richtig all in gehen würdest? Und wenn sie sich darauf einlassen, was man natürlich steuern kann mit einer entsprechenden Anmoderation, dann ist es wirklich so, dass die sich hinter zum Beispiel auf einer Skala von 0 bis 10 um 4 Nummern verbessern in ihrer Nähe, auch wenn sie sich vorher kannten. Ich habe das also auch bei Workshops gemacht innerhalb von bestehenden Teams. Auch da tut es was, wo man jetzt denken sollte, die arbeiten schon ein Jahr zusammen. 3 Fragen, 10 Minuten, 15 Minuten hatten die da, kann doch gar nichts passieren. Das stimmt nicht, weil wir uns eben austauschen über was Essentielles, wo wir uns verletzlich machen. Das ist ja auch einer der Punkte, die er macht. Es ist die Verletzlichkeit, die zur Verbindung führt. Weshalb zum Beispiel auch, als ich eben sagte, ne, ich weine am liebsten vor Menschen, das lohnt sich mehr. Auch da habe ich mich ein bisschen verletzlich gemacht und schon wirklich anders als nur die Expertin, die einfach mal erzählt, was wichtig ist. Insofern kann man das auch für sich selbst nutzen, anders zu kommunizieren, von sich heraus was zu sagen.
Ja, und das hat mich auch sehr beeindruckt im Buch. Also gerade dieses Beispiel hier mit den Hedgefondsmanagern. Es erklärt ja dann auch nochmal im Detail, wollen wir hier jetzt gar nicht, wir hier brauchen das gar nicht so in die Tiefe gehen, sondern einfach diese Verletzlichkeit. Im ersten Moment glauben wir, wenn wir diese Fragen hören, da Kein Mensch sagt da was. Also um Gottes Willen, ich werde doch nie, würde ich über so ein tiefes Thema mit irgendwem Fremden oder einem Arbeitskollegen sprechen. Da mache ich mich ja verletzlich, da gebe ich mir Schwäche, gebe ich Schwäche preis, das würde ich auf keinen Fall wollen. Aber wie du sagst, wenn man es gut anmoderiert und sie einfach da mal sprechen lässt, dann bist du in 10, 15 Minuten, die sollen ja nicht einen halben Tag da schwadronieren, bist du auf einmal in einer ganz anderen Nähe mit dem Menschen. Und das finde ich so wirklich beeindruckend, wo er dann eben auch sagt, und das ist der Unterschied zwischen, du hast es auch schon gesagt, oberflächlichen Fragen oder tiefgehenden Deep Talk-Fragen, wo ich auch dann für mich nochmal gedacht habe, ja, ich habe eine gute Freundin, hallo Jasmin, ich hoffe, ich darf das hier sagen, ich glaube, das ist jetzt nicht das große Geheimnis von ihr, die findet Smalltalk furchtbar. Und das kann ich nach dem Buch noch mal viel besser verstehen, weil diese oberflächlichen Fragen, die, wo du schon weißt, die stellt er nur, weil er sie in einem doofen Smalltalk-Buch gelesen hat. Ne? Wo du dir denkst, ja, interessieren tut es den ja nicht wirklich. Und wenn du aber Verbindung herstellst über Verletzlichkeit, dann muss zwangsläufig daraus ein tiefergehendes Interesse entstehen.
Ja, wobei ich gerne dem Smalltalk jetzt doch einen kleinen Pokal überreichen würde oder eine kleine Bresche für den Smalltalk schlagen würde. Witty, also intelligente Konversation auf einem Niveau, wo ich mich jetzt nicht entblößen muss, sondern wo es einfach darum geht, den anderen Intellekt glänzen zu sehen, ein paar witzige Bemerkungen zu machen, sich zu unterhalten. Das kann so gut sein wie ins Kino gehen zu einem Hollywood-Blockbuster. Ich mag insofern nicht, dass der Smalltalk so runtergemacht wird, aber er hat eine ganz andere Funktion. Er hat eben die Funktion zu unterhalten, ohne dass man tiefer gehen muss. Das kannst du also auch mit Menschen machen, mit denen du nichts zu tun haben willst. Das ist das Ding. Wir reden hier über, mit dir möchte ich mehr zu tun haben, mit dir muss ich vielleicht auch viel zu tun haben. Und deshalb ist es für uns beide überlebenswichtig, wenn wir das gut machen wollen, dass wir in diesen Deep Talk gehen.
Ja.
Und da ist halt, finde ich, gerade schon im Vorwort, in der Anmoderation quasi seines Buches, hat er ja dieses wunderbare Beispiel von Fritz. Zu Fritz kommen ja die Wissenschaftler, um zu verstehen, was dieser Superkommunikator macht. Und er redet nur mit ihnen ein ganzes Mittagessen lang. Und zum Schluss dann die verzweifelte Frage, aber wir haben jetzt gar nicht über das Thema gesprochen. Und dann weicht er nochmal ab, scheinbar, und sagt, eins wollte ich Sie gern noch fragen. Sie sind ja geschieden, haben Sie gesagt. Was würden Sie denn einer Frau raten, die Kinder hat, wenn die sich jetzt scheiden lässt? Sie als Alleinerziehende haben da doch bestimmt eine Meinung zu. Und sie ist schon halb in der Antwort. Und dann muss er ihr noch erklären, dass er gerade wieder seine Methode angewandt hat mit, du zeigst ein bisschen Verletzlichkeit, ich greife das auf, indem ich mich auch verletzlich zeige und gehe dann mit einer weiteren Frage tiefer. Das ist so irre, das zeigt, wie natürlich diese Methode ist, wie sie wirklich funktioniert, wenn wir nur unser Ego ein bisschen sein lassen und echtes Interesse haben und uns gute Fragen überlegt haben, beziehungsweise die dann aus der Situation heraus entwickeln können.
Ja, und da zeigt er auch mit einfachen Beispielen auf, wie man aus einer, sag ich mal, oberflächlichen Smalltalk-Frage eine tiefergehende macht. Und er hat es ja unter dem Kapitel Frage nach Werten und Überzeugungen. Und das finde ich so schön. Ich habe mir ein paar Beispiele einfach nochmal aufgeschrieben. Also so einfach, wenn man fragt, wo hast du studiert? Dann sagt er vielleicht ja Hamburg an der FH irgendwas. Aber wenn man die Frage umformuliert und einfach nur sagt, was hat dir an der Uni am besten gefallen? Dann fängt es einfach, dann triggert das ganz andere Bereiche in deinem Gehirn und du denkst drüber nach, aha, was hat mir da gefallen? Vielleicht erzähle ich dann, welches Fach, warum hat dir dieses Fach so viel bedeutet? Und du kommst in eine ganz andere Gesprächsebene und erfährst ganz andere Dinge von den Menschen. Und das fand ich so beeindruckend, dass man, oder sehr schön, wo bist du auf die Schule gegangen? Oder was würdest du Schülern heute raten? Und genau, meine Lieblingsfrage, meine Deep Talk-Lieblingsfrage. Wenn du alles lernen könntest, was du willst, wofür würdest du dich heute entscheiden?
Ja, super Frage.
Schön. Schöne Frage.
Ja.
Genau.
Ja, man muss Raum zum Öffnen geben über das Biografische, was man in jedem Lebenslauf lesen kann. Danach finde ich, sollte man gar nicht fragen, weil das haben wir im Zweifel schon recherchiert, bevor wir jemanden treffen, der wichtig für uns ist, sondern wirklich das Warum dahinter, das Wie dahinter, das, was ist gelungen und was vielleicht auch nicht. Das ist spannend.
Genau. Und weil wir ja so bei diesen tiefergehenden Fragen und auch diese Fragen, die jetzt diese Hedgefondsmanager beantworten sollten miteinander, das basiert ja, und da habe ich einfach so lachen müssen, weil in irgendeinem anderen Buch, dieses Fast Friends Procedure,
Ja.
ist ja eine von Psychologen entwickelt und sind 36 Fragen, sehr tiefgehende Fragen auch. Und wenn du die zwei Menschen, die sich noch gar nicht kennen, abwechselnd, wichtig ist, abwechselnd stellen lässt, dann dauert es insgesamt, glaube ich, 45 Minuten. Das sind drei Bereiche, jeder Bereich 15 Minuten Zeit. Dann machst du diese Menschen zu engsten Freunden. Also
Ja.
zu ganz, gibt es übrigens eine Folge von Big Bang Theory, wo Sheldon und Penny das miteinander machen und hinterher sich die Arme fallen. Auch sehr süß. Und da hatte ich nur so lachen müssen, weil er erzählt, wie die Fast Friends Procedure, wie das entstanden ist. Hast du das noch im Kopf, was er da
Nee, das
schreibt?
weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, ich habe es gemacht, auch mit einem Team. Und es ist wirklich grandios. Es ist unglaublich schön, dass da in einer Dreiviertelstunde auch Leute, die sich lange, aber nur entfernt kennen, ein komplett anderes Gefühl kriegen. Und ich habe es damals mit der Dame gemacht, die mich gebucht hat. Und wir haben uns auch ewige Treue und Freundschaft geschworen nach dieser Dreiviertelstunde. Unfassbar. Aber da ist eben der einzige Unterschied, die fangen mit den seichten Fragen an, auf die man laut Duhigg verzichten kann. Und dann kommen einfach zum Schluss die tiefen Fragen. Also eigentlich wird es auch reichen, die drei Hedgefondsmanager fragen und dann vielleicht noch drei. Dann wäre man wahrscheinlich in einer etwas kürzeren Zeit genauso da, wenn die Leute sich darauf einlassen können. Die 36 Fragen haben den Vorteil, man fängt wirklich so lala an, dass man hinterher denkt, jetzt habe ich schon so viel investiert, jetzt beantworte ich auch diese etwas schwierigere Frage. Nee, aber ich habe es tatsächlich nicht im Kopf, da müsstest du mir helfen,
Ja,
bitte.
genau. Er schreibt nämlich, wie sind die auf die 36 Fragen gekommen? Das überlegt man sich dann, oh, welche wissenschaftlichen Projekte haben es genau zu diesen Fragen geführt? Und es war eben so. Die sind relativ wahllos. Das ist ein zufälliger Entstehungsprozess gewesen. Erstens, es gibt ein Spiel, habe ich jetzt gegoogelt, das heißt Ungame. Es sind
Okay.
einfach Fragekärtchen, die du dir so als in der Familie oder mit Freunden stellen kannst. Da gibt es
Ja.
keine Gewinner und Verlierer, sondern einfach Fragen und worüber du redest. Viele dieser 36 Fragen kommen aus diesem Spiel, weil, das war damals, und dieser Satz ist so schön, dieses Spiel war unter Kiffern und Studenten sehr beliebt. Und seine Studiengruppe, mit der er die Fragen entwickelt hat, kamen aus diesem Milieu und kannten dann diese Fragen. Das fand ich gut. Und auch, die haben halt im Café haben die sich unterhalten und dann hat sich jemand dazugesetzt und hat gesagt, ach, da fällt mir auch noch eine Frage ein. Also es war eigentlich so ein ganz netter Entstehungsprozess, im ersten Moment ohne den großen wissenschaftlichen
Ja.
Überbau dazu. Und das fand ich dann auch so sympathisch. Und sie haben halt mit den 200 Fragen hatten die am Anfang.
Ach
Und die
so,
haben halt so
ja.
lange herum experimentiert, bis sie festgestellt haben, das sind die 36 Fragen, die am besten Nähe und Verbindung erzeugen. Fand ich sehr, sehr spannend.
Aber wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass sie vorne wahrscheinlich die hätten auch sein lassen können. Zumindest laut
Ja.
dem, was Ludwig sagt, die sind einfach dafür da, dass man sich überhaupt auf den Prozess einlässt. Aber auch da kann es bessere und nicht so gute geben. Hinten kommen dann genauso harte Fragen wie die, die ich eben zitiert habe. Das ist schon irre. Ach so, was
Und
ich noch auch wichtig finde, das haben wir zu Anfang gesagt. Man denkt doch immer, und ich bin Rhetoriktrainerin, natürlich möchte ich, dass das alle sein wollen, nämlich, dass man der Witzigste sein muss, der Intelligenteste sein muss, der Unterhaltsamste sein muss, um gut zu kommunizieren. Und mit diesem Vorurteil räumt er restlos auf. Das ist überhaupt nicht notwendig. Man muss kontrolliert kommunizieren können. Das formuliert er nicht so, aber das ergibt sicher daraus, dass man, wenn man seine Regeln einhält, schon sich im Griff haben muss. Aber ansonsten geht es nur darum, dass man sanft ist. So wie so ein Balsam, der über das Gespräch gegossen wird. Es geht darum, dass der andere sich gesehen und gehört fühlt. Und dafür müssen wir weder unterhaltsam noch witzig noch lustig sein. Wir müssen dem anderen eine Bühne bereiten. ein offenes Ohr haben und immer wieder dokumentieren, das aber redet da auch dauernd dafür, so wie du es jetzt gerade machst, nicken und lächeln, damit der andere sich gehört fühlt und weiß, ich bin auf der richtigen Schiene, ich darf weitermachen. Und das irgendwie vielleicht auch erleichtern für unsere Zuhörer, ihr müsst nicht gut sein, ihr müsst einfach nur das Richtige tun.
Und es gibt ja einen schönen Begriff, den habe ich da auch neu gelernt, nämlich das sind dann Akteure und Akteurinnen hoher Zentralität. Das
Ja.
ist ein sehr schöner Begriff, ne? Die zwar, also die im Hintergrund stehen und doch im Zentrum, also die sich nicht ins Zentrum aufspielen und hineindrängen, sondern einfach die die meisten Fragen stellen, die einfach immer rückfragen, die interessiert sind am anderen und dann aber sehr wohl deren Meinung ist gefragt. Also da kommen die Leute auf die Menschen zu. Und natürlich muss man immer gucken, wo wird es manipulativ und wo ist es aufrichtig gemeint. Aber es ist sehr schön, also den Begriff mag ich so gerne, dieses.
Ja, und die Geschichte über die Jury, die zu einem ganz anderen Urteil kommt, als das Gesetz es vorgibt, als zu Anfang die Mehrheit will. Ich fühlte mich unglaublich an der 12. Geschworene mit Henry Fonda erinnert, der eine ganz ähnliche Rolle spielt. Und auch im Buchbeispiel gibt es eben eine zentrale Figur, der mit nicht viel, ich hätte jetzt beinahe gesagt Aufwand, das stimmt nicht, der hat sehr konzentriert kommuniziert. Man merkt, dass er weiß, was er tut, dass er einen Plan hat, dass er ein Ziel hat, was er verfolgt. Aber die Interventionen, die er setzt, sind eher klein. Nur beim letzten, da muss er dann nochmal so richtig, ich hätte beinahe gesagt, in die Trickkiste greifen. Auch das ist nicht richtig. Den fragt er nämlich, wer bist du? Da macht er genau die dritte Form des Gesprächs, über die Duhigg schreibt. Und während dieser Mensch darüber spricht, was ihm wichtig ist und wer er ist, wird klar, hier ist der Hebelpunkt, an dem ich ansetzen kann, weil du jetzt von Manipulation sprichst. Und diese zentrale Figur kann ihm klar machen, dass wenn er das Urteil will, was seinem Ziel am meisten hilft, dass er dann auch der Mehrheit zustimmen muss, dass er genau das eigentlich nicht verfolgen darf, was nach der einfachen Klipp-Klapp-Logik das Näherliegendste zu sein scheint. Und deshalb finde ich so ein bisschen schade, dass du Manipulation sagst. Wir müssen beeinflussen wollen, wenn wir kommunizieren. Ob du für deine Freundin ein offenes Ohr hast, die gerade ihre Emotionen loswerden will, oder ob ich in der Jury sitze und gucken will, dass einer nicht hinter sagt, oh mein Gott, was habe ich da getan? Es ist beides Manipulation, aber nicht auf die Art, wie wir es heute verstehen, nämlich böswillig zu Lasten eines Einzelnen. Das predigt er nämlich gar nicht. Und da sehe ich auch ehrlich gesagt nicht so viel Anhaltspunkte bei ihm, weil natürlich öffnen wir uns, aber diese Öffnung geschieht ja in vollem Bewusstsein. Eigentlich kann man danach weiter widerstehen. Es ist nur so, dass wenn man das wirklich als Kommunikator macht, was er empfiehlt, dann ist man auch bestrebt, für den anderen gute Lösungen zu finden. Das geht Hand in Hand und das finde ich so schön. Weißt du, dieses Alignment kann eigentlich gar nicht passieren, wenn ich noch einen zweiten Gedanken im Kopf habe. Dann sind meine Gehirnwellen anders. Und insofern, vielleicht ist das auch der Weg, wie wir die Manipulatoren, diese schlimmen, nennen sie im Moment immer Hunger- oder Notverkäufer, weißt du, die so im Internet unterwegs sind, in 2 Wochen zu finanzieller Freiheit, die so schlimm mit den Ängsten und Bedürfnissen ihrer Kunden spielen, wie man denen wirklich entkommen kann, wenn wir alle lernen, dass es diese andere Form der Kommunikation gibt. Denn wenn man die mal erlebt hat, dann kann man die auch erkennen. Und dann kann man auch, wenn es die nicht gibt, die Hacken in den Boden rammen und sagen, hier passiert gerade was, was nicht gut ist.
Ja.
Das geht ein bisschen übers Buch hinaus, aber ich glaube fest daran, dass es funktioniert.
Ja, denke ich auch. Und danke nochmal, weil das ist ein wichtiger Punkt. Also bei ihm liest man gar nichts, dass jetzt irgendwo manipulative Bestrebungen wären. Im Gegenteil, wie wir ja schon am Anfang auch gesagt haben, es ist ja, geht ja gar nicht um Gewinnen und Verlieren, sondern den gemeinsamen Kuchen größer zu machen. Und insofern profitieren ja immer beide und nicht, es ist kein Gegeneinander. Das
Genau,
finde ich
genau, ja. Aber vielleicht wäre jetzt Zeit, weil wir ganz bald auch zum Schluss irgendwann kommen müssen, über die 4 Regeln zu uns reden, damit die Leute die vielleicht gleich als ganz praktisches mitnehmen, weil wenn ihnen reicht, was wir sagen, wäre es ja cool, sie könnten schon damit rausgehen und probieren. Wenn es recht ist, würde ich mal mit der ersten anfangen. Die erste Regel ist, mach dir klar, was für ein Typ von Kommunikation das jetzt ist, die da gerade stattfindet. Geht es darum, dass wir einfach emotional nett miteinander reden? uns irgendwie so angleichen, miteinander diesen Emotionentanz machen. Der eine lässt sich aus, der andere spiegelt oder hört nur zu oder beide lassen sich aus, kann ja alles sein. Dann wäre das, Entschuldigung, das erste ist das Praktische, nicht die Reihenfolge wechseln. Das erste ist praktisch, wie lösen wir das Problem? Ist es eine solche Konversation? Dann käme das Emotionale, was ich gerade geschildert habe, das wäre der zweite Typ. Und der dritte Typ nochmal, das wäre, wer sind wir und in welcher Rolle sprechen wir hier gerade zusammen? Da würde ich vielleicht gern noch einfügen das Netflix-Beispiel, weil man ja denkt, das ist nicht so wichtig. Und das hat mir so die Augen geöffnet. Netflix hielt sich für eine absolut integrierte Company, wo Schwarze und Frauen und Hispanics alle ihren Platz hatten. Und dann geschieht es, dass ausgerechnet der Kommunikationschef das N-Wort in den Mund nimmt. Er tut es dann noch einmal während einer Entschuldigung und damit eskaliert die ganze Situation so sehr, dass extra eine Hauptperson und mehrere andere angestellt wurden, es eine Reihe von Workshops gab, die aber jetzt ein unfassbar tolles Ergebnis haben. Deshalb möchte ich euch alle ermutigen, führt diese Kommunikation. Ich habe es nochmal nachgelesen und lese es jetzt kurz aus dem Buch vor in freier Übersetzung. Nachdem das Programm durch ist, machen jetzt Frauen 52% der Mitarbeiter von Netflix aus und 45% des oberen Führungskreises. Das ist weder in Hollywood noch im Silicon Valley von irgendeiner der anderen großen Firmen erreicht worden. Die Hälfte sind von zumindest historisch mal ausgeschlossenen Minoritäten, ethnischen oder rassischen. Und 19% der US-Employees sind schwarz oder hispanisch in ihrer Herkunft. Und dann geht es noch weiter. Sie haben jetzt unglaublich große Zahlen von Schwarzen und unterrepräsentierten Filmemachern, Schauspielern und Producern. Das heißt, hier hat sich wirklich eine ganze Firma komplett geändert. Und zwar nicht im Sinne von, wir reden jetzt vorsichtiger und wir machen keine blöden Bemerkungen mehr. Nein, sie haben verstanden, was unterrepräsentiert sein heißt. Sie haben verstanden, dass Diversität nicht heißt, wir sind alle einfach herrlich unterschiedlich, sondern dass mit der Unterschiedlichkeit normalerweise auch Vor- und Nachteile verbunden sind. Und diese Kurse haben dazu geführt, dass es endlich einen Ort gab, wo man darüber sprechen konnte und damit auch all diese unbewusste Benachteiligung. Das Unbewusste, wir erwarten, dass ihr nett seid, weil wir sind ja schon so divers, dass das alles nicht mehr sein musste. Das ist vielleicht das größte Learning für alle Startups, die jetzt da draußen zuhören. Ihr müsst aktiv damit umgehen. Nur weil sich keiner beschwert, weil alles irgendwie okay ist, das heißt überhaupt nicht, dass irgendwas okay ist. Bei Netflix hat zweimal das N-Wort zu äußern gereicht, um den ganzen Laden komplett implodieren zu lassen. So, jetzt bin ich fertig mit meiner Regel. Entschuldige.
Ja, nee, und ich finde dieses Beispiel unglaublich, also toll erzählt. Du hast es jetzt in 2 Minuten zusammengefasst. Das geht über mehrere Seiten, also 30, 40, 50 Seiten. Ich weiß es jetzt gar nicht, weil das auch eine Entwicklung ist bei Netflix, bis da jeder kapiert, was passiert denn da gerade. Und natürlich die ganzen Diskussionen, die wir ja auch kennen, stell dich nicht so an oder ist es jetzt wieder, wenn hier in Deutschland über Gender-Sternchen diskutiert wird und solche Geschichten. Es sind genau diese wichtigen Themen, sag ich mal, neutral ist jetzt das falsche Wort, aber die mal einfach bewusst offen diskutiert werden, ohne dass man gleich, und da sind wir dann bei dem Punkt, der ja bei diesem dritten Gesprächstyp so wichtig ist, ohne dass wir gleich in die Identitätsfalle tappen.
Ja, in die
Nämlich
Zuschauer.
da immer zu gucken, hey, und das fand ich so wichtig bei diesem dritten Gesprächstyp, dieses, wir sind doch. Jeder von uns hat ja viele Identitäten. Aber wenn wir uns in solchen Konfliktgesprächen befinden, dann liegt es oft daran, dass wir uns auf eine Identität versteifen und über die es streiten anfangen und gar nicht mehr merken, dass wir bei anderen Identitäten, die wir haben, auch durchaus mit dem anderen ja Gemeinsamkeiten haben. Also ich fand es bei dem Impfgegner-Beispiel so einleuchtend. Weil da eben der Arzt ist, der den Eltern sagt, lassen Sie doch Ihr Kind impfen. Und die Eltern sagen, oh mein Gott, auf keinen Fall. Das ist doch alles, Sie wollen uns nur irgendwie krank machen, damit die Pharma mehr. Und was ist passiert? Die eine Identität, der Arzt, der alles besser weiß, redet mit der Identität von Eltern, die sich einfach Sorgen machen um ihr Kind, aber die finden keinen gemeinsamen Nenner, weil auch die Eltern sich denken, ja, der will ja nur, der ist ja Arzt, der hält sich für was Besseres, wir wissen es besser. Also das wird da alles so spannend erklärt und auch einleuchtend, dass man auch, wenn man dann einfach mal, und der macht das Beispiel ja als Arzt, sagt, ich habe auch Kinder, ich kann das gut verstehen, dass sie sich um die Gesundheit ihrer Kinder Sorgen machen. Allein dieses Verständnis zu zeigen, würde eine ganz andere Basis schaffen als immer. Ich kann Ihnen jetzt hier 25 Studien zeigen, dass nur so und so viele Kinder daran erkrankt sind. Also das ist genau dieses. Worum geht es eigentlich? Was ist das Problem? Es ist nicht das Impfen selber, sondern wer spricht aus welcher Identität heraus und vermittelt damit welche Inhalte.
Ja, da wünscht man sich total, dass in der allgemeinen politischen Diskussion, ich meine jetzt gar nicht nur Politiker, die müssen oft verkürzen, aber in unserer allgemeinen politischen Diskussion, dass wir da weniger diese Zuschreibung haben. Wenn ich einem Grünen sage, du hast doch von Wirtschaft keine Ahnung, das ist als Grüner so, dann wird er in der Zukunft auch ganz sicher jetzt in diesem Gespräch seine Wirtschaftskompetenz als letztes auspacken, weil das habe ich ihm gerade vollumfänglich abgesprochen und jetzt wird er überlegen, mit was er mich hauen kann. Das gibt dann diese Gespräche, haust du meine Puppe, hau ich deine Puppe, die keinen weiterbringen. Und da zu gucken, wie kann ich reden, wie muss ich das worden, worauf muss ich achten, ist ein ganz großartiges und ich glaube jetzt das wichtigste Kapitel, was man lesen muss, wenn wir wollen, dass wir als Gesellschaft handlungsfähig, resilient und ich hätte mal gesagt, wiederauferstehungsfähig werden. Ja, also das wäre schon
Genau.
gut.
Ja,
Ja.
genau. Also das überlassen wir dann den Zuhörern, also dieses
Genau.
Kapitel zu lesen, weil wir heute tatsächlich mal in unserer Zeit begrenzt sind.
Heute müssen wir echt mal drin bleiben. Deshalb, wie wäre es, wenn du mal die zweite Regel machst?
sag sie mir. Ich bin gerade schon wieder auf
Okay.
einem ganz anderen.
Share your goals. Sag, was deine Ziele sind. Und anerkenne, was die anderen suchen. Jetzt bist du dran.
Ja, genau. Also genau dahin zu gucken, dass man, wenn wir uns das klar gemacht haben, es gibt diese Gesprächstypen, dass ich auch von mir aus einfach sage, hey, lass dich in meinen Kopf hineingucken. Wir tanzen, wir machen nicht den Eiertanz und darfst dreimal raten, bis du vielleicht merkst, worum es mir geht, sondern das einfach offen aussprechen. Hey, ich brauche dich jetzt, weil ich möchte dazu eine Lösung. Oder mein Ziel, wenn wir uns jetzt unterhalten, ist es, dass wir 1, 2, 3. So, und dann, was denkst du darüber? Und dann den anderen dazu befragen, ob er gerade auch das gleiche Ziel hat wie ich oder vielleicht erstmal was anderes zu klären ist. Also das sind dann einfach so, wenn man es dann liest oder jetzt, wo wir es uns erzählen, denke ich mir, ei, ist es doch total selbstverständlich.
Naja, also in wichtigen Gesprächen möchte man sich ja strategisch verhalten, weil man ja nicht unbedingt weiß, ob der andere einem gewogen ist. Da braucht es schon eine Portion Mut. Aber man könnte ja als Freundin, die Angela anruft, liebe Grüße an Sie, könnte man ja üben, indem man sagt, Angela, ich muss halt einfach mal was loswerden. Und mit diesem Satz weißt du schon, okay, jetzt muss sie wieder ihrem Zorn Luft machen oder ihrer Trauer, ihrer Wut. Und wenn man dann noch hinterher schiebt, ist es gerade für dich okay? Und du sagst ja, dann kann sie herrlich einmal loslassen und danach findet ihr dann den nächsten Punkt, um den es dir geht oder was jetzt noch dran sein kann. Und dann ist das für beide ein sehr, sehr entlastendes, erfrischendes, schönes Gespräch, statt dass sie einfach anfängt und macht oder sagt, ja, das ist noch nicht die Lösung. Nein, wir müssen uns auch manchmal klar machen, wir wollen gar keine Lösung. Wir brauchen gar keine Lösung. Nachdem ich meinem Ärger Luft gemacht habe, weiß ich doch oft, was kommt. Aber
Ganz
genauso
genau.
muss ich eben manchmal auch zugeben, ich bin gerade enttäuscht oder whatever, ne? Ja.
Ja. Und da, das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt an der Stelle, auch wirklich seine eigene Emotion zu benennen. Also,
Ja.
das ist ja auch so eine Angst, die wir oft haben, gerade wenn es jetzt im Kollegenkreis ist. Ich ärgere mich wahnsinnig über eine Kollegin. Aber anstatt zu sagen, Mensch, Friederike, ich habe mich gestern echt richtig, richtig geärgert oder das hat mich total wütend gemacht.
Ja.
Und ich möchte einfach mit dir drüber reden, weil ich möchte dieses Gefühl nicht dauernd in mir haben. Dann hoffentlich bist du verständnisvoll genug und sagst, was hat dich denn da genau geärgert? Und dann kommen wir
Ja.
wieder auf eine ganz andere Ebene, als wenn ich einfach sage, was hast du denn da wieder für ein Blödsinn gemacht?
Ja,
Alles
und ich
gehört,
möchte
sehr
noch,
schön.
ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt sagen würdest, mach noch einen Schritt vorher und frag irgendwas wie, ist es für dich okay? Ich würde gerne über gestern sprechen. Ich merke, ich komme damit was nicht klar. Weil dann höre ich schon die Nachtigall trapsen und kann überlegen, bin ich gut genug drauf, um jetzt mit Angela auf 190 klarzukommen? Oder sage ich, Angela, können wir das morgen machen? Ich brauche heute Abend noch all mein Selbstbewusstsein. Bitte heute nicht, lass es uns morgen machen. Ne? Aber darum geht es, dass man auch sowas miteinander aushandelt. Also ganz früh den anderen zum Partner machen. Und da
Ja.
muss man noch nicht so viel verraten. Und man kann immer noch strategisch sein. Wir müssen immer noch nicht alles erzählen, aber wir haben halt ein Goal. Das machen wir eh vorher mit aller Strategie, die wir können. Und darüber dann zu sprechen, natürlich. Sonst ist es ja nur ein Zufall, wenn es klappt. Absolut, bin ich total bei dir. Ja.
Genau.
Absolut. Und es geht eben nicht um Dominanz, das sagt er nochmal so schön, sondern um gegenseitiges Verständnis. So, jetzt haben wir noch 8 Minuten für die letzten beiden.
Wir machen noch einen machen wir noch, den darfst du noch, weil ich habe einfach ein Beispiel, das muss ich heute noch loswerden. Und es wäre,
Dazu.
wir wollen ja einen Cliffhanger haben, damit die
Die dritte
Zuhörer.
Regel ist tatsächlich, frag die anderen nach ihren Gefühlen und teile deine eigenen. Also das, was du gerade schon vorweggenommen hast, das sollte eine Grundregel sein. Das kann auch sein, ich fühle mich gerade sehr wohl, deshalb bin ich genau in der richtigen Stimmung, heute mal dieses Problem in den Griff zu bekommen oder in Angriff zu nehmen, über das wir beim letzten Mal irgendwie keine Einigung erzielen könnten. Es wäre so schön, wenn es heute klappen würde. Wie geht es dir damit? Ne? Ist doch eine positive Eröffnung. Das hilft allen. Genau. Das wäre die
Genau.
dritte. Dann mach du mal dein Beispiel. Vielleicht schaffen wir noch die vierte, sonst müsst ihr das Buch lesen, Freunde.
Ich hatte das sowieso, sowieso. Nee, ich
Genau.
habe mich so köstlich amüsiert, weil beim Thema Empathie und
Ja.
wie gelingt es mir, mit dem anderen hier in Verbindung zu kommen, zitiert oder bringt er das Beispiel von der NASA, die ja, nachdem sie ja immer mehr Astronauten für längere Zeit ins All geschickt haben, ISS, Raumstation. War es natürlich immer noch wichtig, dass diese Astronauten körperlich fit sind, dass sie natürlich naturwissenschaftliche und Weltallkenntnisse haben und. Aber eine weitere Fähigkeit, nämlich Empathie, wurde plötzlich entscheidend, dass die die Zeit da oben miteinander aushalten und nicht irgendwie durchdrehen, weil die dann ein schlechtes Beispiel auch hatten. Das bringt er da. Und wie findet man heraus, ob jemand empathiefähig ist? Und dann hatten sie eine Studie gefunden, großartig, nämlich aus den 80ern eine Studie übers Lachen, wo jemand, und den Satz habe ich, zuletzt verfügte das Team über eine Sammlung von 1200 in freier Wildbahn aufgezeichneten Proben natürlich vorkommenden menschlichen Lachens. Das ist so gut. Das ist so gut. Und bei dem sagt, ich habe mich so herrlich amüsiert. Und was haben die dabei herausgefunden? Dass wenn wir auf eine gleiche Stimmung vom Level haben und gleiche Energie, dass dann die Lacher, die wir produzieren, sich dem anderen anpassen. Also nicht nur die Art, wie er lacht, sondern du kannst aus dem Lachen erhören, ob das ernst gemeint ist oder nicht. Und das konnten die für diese NASA-Missionen so gut verwenden, weil der dann in den Bewerbungsgesprächen geguckt hat, kann sich der andere auf meine Stimmung und auf mein Energielevel einlassen. Und das war dann im Auswahlverfahren ein wichtiges Kriterium. Und allein dieses Beispiel, was er da erzählt ist, weil er auch sagt, wenn wir lachen, dann tun wir das immer, um Kontakt mit dem anderen aufzubauen.
Genau.
Und der andere lacht zurück, um auch zu sagen, hey, ich will mit dir gut Freund sein. Und das ist eine ganz wichtige menschliche Eigenschaft.
Deshalb wirkt es ja so irre komisch, wenn jemand im Zug ein Buch liest, der ist dann mit dem Buch ganz einig und lacht und alle anderen denken, oh Gott, ist der irre, weil die nicht das Buch im Kopf haben. Das ist total das Ding. Und es wird ja wirklich zu einem Ausschlusskriterium. Er schildert das Beispiel, ein Top-Kandidat wird nicht mehr genommen, der wäre früher immer genommen worden. Weil sie hat eine Mission, wo die Leute gemeinschaftlich halluziniert haben, so schlimm ist es da gelaufen. Und bei den Russen wäre beinahe mal eine Mission gescheitert, weil sie so schlecht miteinander umgegangen sind. Also es ist wirklich überlebensnotwendig, dass das funktioniert. Das ist jetzt kein Scherz, was die da machen. Ich finde, er wählt die Beispiele einfach sehr geschickt. Denn sonst hätten wir gesagt, im Bewerbungsgespräch übers Lachen nachdenken, was für ein Bullshit. Nein.
Ja.
Wenn der lacht wie du, dann kannst du davon ausgehen, das läuft auch in deinem Team, weil der genug Empathie hat, um das hinzukriegen, dass ihr gemeinsam lacht und nicht jeder für sich.
Ja, und
Na
da
gut.
bringt er dann aber noch so ein ganz kleines Beispiel. Es gibt ja inzwischen eine KI-Software für Callcenter, die den Agents Regieanweisungen
Ja.
souffliert, einflüstert,
Ja.
weil die analysieren Energielevel und Stimmung des Anrufers, des Kunden und dann die Tipps geben, rede etwas lauter, rede etwas schneller, rede etwas langsamer. Das ist mich dann schon wieder krank. Aber CogitoCorp.com, ich finde das schon mal sehr spannend, wie man das jetzt nutzen kann und hoffentlich natürlich zum Nutzen des Kunden, dass der auch einfach sich besser verstanden fühlt, wie der das immer an den
Ja, Angela, ganz ehrlich, in Kundencentern verdienen die Leute kein Geld, die kriegen Schmerzensgeld. Weil die Kunden, die anrufen, häufig sehr bösartig sind, die wollen Blut sehen, weil sie sich ja vorher so geärgert haben. Du rufst ja nur im Kundenservice an, wenn du ein schlimmes Anliegen hast. Und insofern ist diese KI tatsächlich eher Lebensretter für die Kundenservice-Mitarbeiter, weil die nämlich sonst nach kurzer Zeit ausgebrannt sind, weil sie die Kunden nicht ertragen. Und denen zu helfen, mit den Kunden besser umzugehen, indem sie auf so ein Level des Mitschwingens kommen, das halte ich für nicht manipulativ, sondern das ist eher Notwehr.
Ja,
Weil so viele
ja.
Leute gibt es da gar nicht, die das können oder die dann irgendwann noch bereit sind, das zu machen. Aber es ist tatsächlich, es funktioniert. Was ich witzig finde, ist, auch das ist es ist eigentlich fast alles, was wir heute besprechen, sind uralte Botschaften der Rhetorik, uralt. Wenn du dir anguckst, Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun, Beziehungsebene vor Sachebene, da ist all das irgendwie schon angelegt, aber wir müssen es nochmal hören, wir brauchen es nochmal anders und wir haben jetzt aber konkrete Techniken. Und deshalb gibt es aus meiner Sicht jetzt überhaupt keine Entschuldigung mehr, das nicht zu tun. Kauft das Buch und macht es oder hört hier nochmal nach. Ihr
Ja.
habt die Tipps.
Ja, und noch ein Tipp, den mir auch die Jasmin gegeben hat, das Buch, das Hörbuch auf Open Spotify. Du kannst es als Hörbuch dir gratis gönnen. Zehn
Ja.
Stunden, 4 Minuten. Man sollte eine lange Fahrt einplanen in der Bahn. Aber ich finde es super. Also auch wird vom Verlag auch zur Verfügung gestellt, auf der Verlagsseite die deutsche
Ja.
Fassung. Also wer einfach gerne Hörbücher liest, der kann sich das ganz wunderbar über Open
Die
Spotify.
Geschichten sind super, um wieder zum Anfang zurückzugehen. Auch das Storytelling, wer sich klar macht, was da passiert, wird demnächst bessere Bücher schreiben, bessere Reden und Gespräche halten. Ja.
In dem Sinne. Danke, Friederike. Es war wie immer
Gerne.
ein wunderbares Gespräch. Zieht euch das Buch rein. Lohnt sich für euch und auch für die bessere
Ja.
Kommunikation. Dann. Mit.
Doppelempfehlung von uns beiden. Absolut.
Mit.
Genau.
Alles klar. Danke dir und ciao.
Ja. Tschüss.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.